Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel. Als Co-Moderator nenne ich ihn jetzt mal. Ist der Manu dabei?
Guten Morgen.
Hi Manu. Und als Gast haben wir den Arno. Hallo Arno. Guten Morgen nach Berlin.
Ja, guten Morgen.
Bevor wir jetzt gleich zum Thema kommen, jetzt wollte ich schon irgendwas sagen mit Freiburg und U-Bahn und so, aber da mache ich jetzt gleich meine, schieße jetzt gleich meine bösen Disse Richtung Freiburg ab. Kurze Erklärung zu dir, Arno. Du bist Indie-Developer, aber wohl, sag vielleicht nochmal selber nochmal zwei, drei Worte zu dir.
Ja, genau. Also ich bin seit 2014 quasi als das böse Wort Indie-Developer möchte man ja nicht mehr benutzen. Ich nenne mich einfach als Game Designer, der seine eigenen Spiele macht, unterwegs. Und man kennt mich vielleicht von Cardcrawl oder Ennio. Das war eins meiner letzten Releases.
Genau,
wir und ja Cardcrawl hier.
Ja, ich liebe Insert Moin, ne? Das trifft auf Gegenseitigkeit.
So ein Inzuchtverein hier, gibt's ja nicht. Nee, man muss noch kurz dazu sagen, Cardcrawl, da verbindet uns was, weil der gute Designer von Cardcrawl, also der,
ja, der Artist,
Illustrator, der Artist, genau, du bist ja Game Designer, der Künstler, der Illustrator ist der Max Fiedler, ein ganz wunderbarer Mensch, der auch unser Logo gemacht hat und die ganz tollen, an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße und Dankeschön, die neuen Logos für Le Brunch und das News-Format. Ganz herzallerliebst, auch unser Croissant-Maskottchen stammt aus der gleichen Feder wie eben Cardcrawl.
Ja, er hat seine Finger überall drin. Den muss ich immer motivieren, an meinen Projekten zu arbeiten und nicht an allen anderen Sachen. Das ist schon richtig schwierig geworden mittlerweile.
Siehst du, da haben wir genau die andere Situation. Bei uns ist immer so, wir machen irgendeinen blöden Gag im Podcast und zwei Stunden später kriegen wir irgendein Artwork zugeschickt, ja. Wo er gesagt hat, hier habe ich mal irgendwie dieses Croissant in witziger Geste gezeichnet und so. Also bei uns ist es genau andersrum.
Irgendwie dann so, das ist dann so genial, dass man wirklich denkt, wow. Und der dann so, ja, das habe ich im Laufen beim Croissant-Essen, während ich euch gehört habe und nebenher noch Kind gewickelt, habe das mal eben runterskizziert.
Ja. Super. Und er entschuldigt sich dann auch immer dafür, dass es nicht so sauber und gut ist von so, ja, das habe ich nur mal so hinskizziert oder so, boah, krass, das ist wahrscheinlich besser als das, wenn wir es jetzt irgendwo bei einem Artist hätten bestellt oder so. Mhm. Aber er sagt dann auch immer, ja, aber dafür muss ich das nächste Spiel von Tiny Touch Tales jetzt 2 Monate verschieben, weil da bin ich nicht fertig.
Genau, also Pixel mit Pick geschrieben wie das Schwein, pixel.com, wer mehr von Max hören will, sei an dieser Stelle mal ein bisschen Werbung für Max gemacht.
Genau, jetzt wollte ich aber endlich noch mal was zu Arnold sagen, warum wir da am Anfang jetzt so ein bisschen blöd rumlaviert haben, ist der Grund, dass wir ursprünglich mal bei uns hier die Regelung hatten, oder es war eigentlich keine Regelung, aber es war irgendwie so nicht ganz klar definiert, dass wir eigentlich gesagt haben, wir laden keine Entwickler zu Spielecasts ein, also zu Interviews, wenn die über irgendein Thema ihres Spiels oder über ihren Beruf reden, natürlich schon. Aber wir hatten immer so ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn die halt über ein mögliches Konkurrenzprodukt reden müssten, weil oft kennen sich ja Entwickler, oft sind sie auch freundschaftlich verknüpft und manchmal ist es halt Konkurrenz, dass man sagt, ja gut, wir sind beide irgendwie im App Store und konkurrieren da mehr oder weniger um das gleiche Zeit- oder Geldbudget, was die Leute haben. Möglicherweise gibt es irgendwelche Geschäftsbeziehungen, die wir nicht kennen, dass die halt sagen, ja, wir sind beim gleichen Publisher oder das nächste Spiel, was wir in der Entwicklung haben, was noch unannounced ist, ist bei der gleichen Firma oder so. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist ein bisschen blöd, da geben sich vielleicht Interessenkonflikte. Und da hat der Arno sich immer fürchterlich aufgeregt drüber, weil er da nie zu Gast sein konnte. Und dann haben wir wirklich intern nochmal drüber gesprochen und haben auch mit anderen Entwicklern gesprochen. So, ja, seht ihr das als Problem? Was haltet ihr davon? Und dann haben die eigentlich fast durch die Bank gesagt, das stört uns eigentlich gar nicht, weil witzigerweise sind andere Entwickler immer unsere größten Kritiker. Also, dass da Leute irgendwie sagen, ja, ich gehe jetzt mal in den Podcast und bejubel denen ihr Spiel hoch, damit die da Kohle bekommen. Da haben alle gesagt, das glaube ich würde nicht passieren, weil Entwickler sind nicht unfair, aber doch immer die größten Kritiker, wenn es um Spiele von anderen Entwicklern geht und sagen auch sehr ehrlich, was da ihre Meinung ist und deswegen haben wir das
also geändert. Wir prüfen natürlich nach bestem Wissen und Gewissen, ob da irgendwie eine Verbindung entsteht. Also ein konkretes Beispiel zum Beispiel, Micha ist ja auch als Freiberufler und entwickelt Spiele mit. Das ist natürlich ganz klar, da ist die Verbindung natürlich zu eng. Also ein Spiel, bei dem Micha mitentwickelt, werden wir hier nicht als Review oder so im Podcast machen. Micha natürlich schon gleich gar nicht und wir werden uns da auch einfach aus Ethics-Gründen irgendwie zurückhalten. Das nur so vorneweg. So, Arnold, Aber ja. Du hast mit diesem nächsten Spiel nichts am Hut. Du hast keinen Sex gehabt mit den Entwicklern. Nicht, dass nachher irgendein GIF oder sowas kommt, wo man rote Pfeile sieht, wie Arnold mit dem Entwickler von Minimetro im Bett war, ja?
Genau. Nee, also ich habe keine Verbindung zu denen, außer dass ich bei dem Game Jam, wo das Spiel entwickelt wurde, mitgemacht habe. Das war nämlich Ludum Dare 2013 zum Thema Minimalism. Da habe ich auch ein Spiel gemacht und habe auch da schon ihre Version von Minimetro, das hieß damals noch Mind the Gap, auch schon gespielt. Mhm.
Dann schließ doch gleich mal an, um was geht's denn bei Minimetro? Was muss man sich denn vorstellen?
Genau, ja, Minimetro beschreibt's eigentlich schon ganz gut. Und zwar geht's darum, dass man ein Metro-U-Bahn-System quasi live baut. Das stellt man sich halt jetzt relativ schwierig vor, es ist aber eigentlich relativ einfach, weil es sehr abstrakt gehalten, wie die U-Bahn-Systeme auf den Karten quasi aussieht. Ich glaube, Paul Rand ist der ursprüngliche Designer von diesen New York Metro sehr ikonischen Grafiken, und ja, so sieht das Spiel aus, und genau, hat halt da eine sehr eigene Ästhetik auf jeden Fall.
Also vereinfacht ausgedrückt ist es eigentlich ein U-Bahn-Tycoon-Spiel, wenn man es möchte. Also ein ganz simplizistisches Aufbauspiel jetzt aber hier, weil Tycoon klingt immer gleich so nach Wirtschaftssimulation und man muss da total viele Stellrädchen beeinflussen und muss ein Budget managen und so, sondern das ist es eigentlich überhaupt nicht. Es geht wirklich nur um das Aufbauen dieses U-Bahn-Liniennetzes. Und der Gag ist aber, wie du richtig sagst, dass man mehr oder weniger live in dem U-Bahn-Linienplan baut, also wie man ihn halt aus der Realität kennt, so wie die halt dann in der U-Bahn oben an der Decke hängen und man darauf die verschiedenen Linien und Haltestellen sieht. Und da finde ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Manu, auch schon der Clou an dem Ganzen, egal wie scheiße man baut, es schaut immer elegant aus, oder?
Ja, absolut. Das, was Arnold gerade schon gesagt hat, dieses ikonische Design dieser U-Bahn-Straßenpläne, das zieht sich so stilistisch dadurch, das macht immer Spaß. Auch wenn man eben dann am Ende verliert, hat man einen unglaublich schönen Plan irgendwie gebaut. Und es sieht immer toll aus. Man fühlt sich nie schlecht am Ende, weil man denkt dann, ach, jetzt habe ich Montreal aber irgendwie ein ganz schönes Straßenbahnnetz hier verpasst. Sieht gut aus. Ich möchte es am liebsten gleich scheren. Der einzige Nachteil daran ist aber gleichzeitig wieder, dass alle Levels gleich aussehen. Also man hat eben so ein kleines Levelsystem. Es ist wirklich, wie Arnold ja gesagt hat, bei einem Game Jam entstanden. So Minimalism war, glaube ich, das Thema, hast du gesagt.
Ja, ja, ist richtig.
Und das ist wirklich Programm bei diesem Spiel. Also man macht nicht viel mehr als Bullet Points auf der Karte, die poppen dann so auf. Das sind kleine geometrische Symbole, Dreieck, Viereck, Sternchen. Das sind quasi die Straßenbahnhaltestellen und die verbindet man. Und dort tauchen U-Bahn. Dann kleine U-Bahn.
Ja, jetzt hast du dich doch wieder.
Als jetzt habe ich mich wieder verplappert. Da tauchen dann kleine Gäste auf. Das sind wirklich auch nur Symbole. Also ein kleines viereckiger Gast, der möchte halt zu einer viereckigen Haltestelle. Und dann verbindet man diese Symbole. Und die Level, das wollte ich jetzt eben gerade sagen, die sind an verschiedenen Städten orientiert. Also du hast dann halt zum Beispiel London als Level und dann siehst du halt die Themse, oder du hast dann Berlin, und der einzige Unterschied zwischen den Leveln sind eigentlich die Flüsse oder die Wasserflächen. Alles andere spielt sich fast komplett gleich.
Jein. Also es gibt ja dann schon zum Beispiel in Osaka gibt's so einen Hochgeschwindigkeitszug, der schneller fährt, der aber dann weniger Leute transportieren kann, beziehungsweise der sich dann halt auch nur auf längeren Strecken wirklich lohnt, weil der dann so ein bisschen Anlaufzeit braucht, bis er Tempo aufnimmt. Du merkst halt, dass dann zum Beispiel, ich glaube, wo ist das? San Francisco, wo es diese ganzen berühmten Trambahnen, gut, das sind doch Trambahnen, scheiße. Aber da gibt's dann mehr davon, die wuseln dann auch eher rum, du kriegst dann in jeder Runde dann zwei, das heißt, du hast dann viel mehr, aber halt da passen weniger Leute rein und so. Also wir haben schon versucht, so ein bisschen diese Eigenheiten der verschiedenen Städte dann irgendwie einzugreifen. Ja, aber es stimmt schon, es ist tatsächlich sehr wenig Unterschied. Aber Arnold, vielleicht erklärst du noch mal, was überhaupt das Ziel des Spiels ist.
Ja, das Ziel des Spiels ist es halt, eine Highscore zu machen. Und der Witz war, ich habe halt am Anfang das erste Level London halt gespielt. Das habe ich irgendwie fast 90 Minuten am Stück gespielt und habe mich immer gewundert, warum ich nicht weiterkomme, warum es immer weitergeht, bis ich dann halt gemerkt habe, dass es halt ein endlos letztendlich ein Highscore-Spiel ist. Und ich dachte, dass ich irgendwie bis zu einem gewissen Punkt einfach spielen muss, um eine gewisse Personenanzahl zu transportieren in meinem Netz. Aber es ging halt immer weiter. Und man kann halt, wie gesagt, über den Game Center halt dann die Highscores sich mit den anderen vergleichen. Ja, und es gibt
Der Highscore ist tatsächlich einfach nur die maximal transportierte Anzahl von Personen. Also der zählt einfach, wie viele Leute hast du befördert und am Ende einer Partie, die dann, also Respekt, dass du 90 Minuten durchgehalten hast, so viel schaffe ich nie, sondern bei mir ist es meistens, also wenn ich eine gute Partie habe, dann habe ich so 800 Gäste oder sowas, 500 schaffe ich meistens schon, weil das ist, glaube ich, immer die Schwelle, um die nächste Stadt freizuschalten. Und dann kriegst du einfach so eine Zusammenfassung, hey, deine Metro lief 8 Tage und du hast 520 Leute befördert und nee, nicht 8 Tage, 8 Wochen sind es, glaube ich, ne? Weil man kriegt ja jede Woche, also Woche Ingame-Spielzeit, bekommt man dann ja neue Ressourcen dazu, ne?
Ja. Genau, und das ist nämlich auch die Schwierigkeit an dem Spiel, also wenn man sich das jetzt irgendwie gerade immer noch nicht so genau vorstellen kann, man verbindet diese geometrischen Punkte, die Haltestellen, mit Linien. Und das sind dann wirklich, also man zieht mit dem Finger einfach einen Strich und dann hat man dort eine Straßenbahnlinie. Und die Schwierigkeit kommt daher, dass man eben, daher kommt so dieser Tycoon-Charakter oder dieses Arcadige auch, dass man eben nicht unendlich Straßenbahnen, unendlich Waggons, unendlich Loks zur Verfügung hat, sondern man muss dann nach einer Weile, am Anfang verbindet man einfach und dann fährt diese Bahn los. Man muss aber nach einer Zeit sehr penibel auch darauf achten, okay, jetzt meine gelbe Linie, die verbindet zwar irgendwie die größten Städte, die ist jetzt aber so lang, dass dazwischen immer so viel Wartezeit passiert, gebe ich der jetzt noch einen zweiten Wagen, hänge ich da vielleicht einen zweiten Waggon dran, ziehe ich von der roten Linie vielleicht irgendwie eine Lok ab und gebe der zweiten noch eine zweite Lok, das ist dann so die Schwierigkeit eigentlich,
genau, und es kommt noch
so ein bisschen eine Challenge zu bieten, weil davor ist es ja relativ einfach, einfach nur die Straßenbahnen zu bauen, das ist ja noch keine Kunst.
Genau, es kommt noch dazu, dass die Stationen halt, wie du schon sagtest, auch alle unterschiedliche geometrische Formen halt haben und die Stationen werden halt seltener im Sinne davon, dass halt mehr Leute an den Kreis- und den Dreieckstationen auftreffen als an der Sternstation zum Beispiel. Das heißt, man muss dann halt auch innerhalb der Stationen das Netz halt enger zum Beispiel machen oder halt weiter strecken, weil halt nicht so viele Personen überhaupt bis dahin kommen. Und es ist dann halt einfach so, dass halt die Stationen ja einzeln da hinzukommen. Also es geht mit 3, glaube ich, immer los und die werden dann halt immer jedes Mal
so alle paar Tage kommt
dann. Eine dazu und die Häufigkeit der Passagiere oder wie viele Passagiere an einer Station halt auftauchen, erhöht sich eben auch dann jedes Mal.
Haben wir schon gesagt, dass das Spiel vorbei ist, wenn eine der Stationen wegen Überfüllung geschlossen wird?
Nee, was ich gerade sagen wollte, das Spiel ist vorbei, wenn eine Station wegen Überfüllung geschlossen wird.
Genau, also das ist tatsächlich dann bei mir immer der Fall, weil ich immer in der Mitte so einen Knotenpunkt habe und das kennt man ja auch von jeder irgendwie Großstadt, dass man da immer in der Mitte irgendwie so, entweder das ist der Hauptbahnhof oder keine Ahnung, irgendein zentraler Umstiegsplatz, der Rathausplatz oder sowas, wo dann ganz viele Leute, weil sich dort ganz viele Linien dann irgendwie verzweigen, umsteigen müssen und die warten dann halt da und wenn du es nicht schaffst, sie schnell genug wegzutransportieren, oder es gibt später dann im Verlauf der Upgrade-Versionen auch die Möglichkeit, da so einen Umstiegsbahnhof zu machen. Der hat dann einfach mehr Wartekapazitäten. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders nennen soll. Ja, richtig. Und dann kannst du da halt auch einfach mehr Leute warten lassen, so blöd, wie das klingt. Dann ist es bei mir aber meistens so, dass man dann halt so, man sieht dann so einen Kreis, der sich so langsam füllt und der blinkt dann auch so. Und dann siehst du schon, oh, da wird's schon langsam eng, da drängeln sich die Leute schon auf dem Gleis. Da muss ich jetzt mal schnell für Abhilfe sorgen, weil sonst ist es schnell vorbei. Wenn der Kreis sich nämlich um 360 Grad gefüllt hat, dann ist es vorbei und dann kriegt man eben diese Zusammenfassung.
Man muss noch dazu sagen, man kann auch umbauen. Also man, zumindest im normalen Spielmodus, kannst du jederzeit an der Endhaltestelle wieder anfassen. Das ist dann so ein T-Stück. Und dann kannst du diesen Strich quasi wieder zurückbauen. Du kannst zwischendurch auch, wenn so ein neues Dreieck zum Beispiel aufploppt, kannst du den blauen Faden, nenne ich es jetzt mal, draggen und an die neue Station andocken. Ne? Mhm. Und dadurch ist man halt immer verführt, mitten in der Strecke, die eigentlich gut läuft, zu sagen, ach komm, den Kreis nimmst du jetzt auch noch mit. Und dann, ach komm, dieses Viereck nimmt die blaue Linie jetzt auch noch mit. Und irgendwann merkt man halt, scheiße, jetzt dadurch dauert die Fahrt natürlich auch immer länger, bis er wieder zu diesen Stationen zurückkommt. Aber man hat ja auch nicht eine andere Möglichkeit. Also du musst ja dein Netz immer mehr erweitern und musst dann halt gezielt irgendwie gucken, wo kriege ich jetzt die Fahrzeit wieder her, die quasi dieser kleine Umweg, dieser Schlenker jetzt braucht. Da kann er zwar einerseits wieder auch Gäste abgeben und aufgeben, aber man kommt dann immer wieder an diese Situation, dass man denkt, ach, eigentlich ist die Strecke schon zu lang. Was mache ich denn jetzt? Ich habe keine Farbe mehr. Farben sind dann die unterschiedlichen Streckenlinien sozusagen, die man als Varianten hat.
Ja, genau, was definitiv auch cool gemacht ist, dass die einzelnen Wagen oder Waggons auch variiert werden können halt. Man kann auf einer Strecke bis zu 4 setzen und wenn man halt merkt, okay, auf der brauche ich keine 4, kann ich auch wieder eine runternehmen und von der roten in die blauen zum Beispiel setzen oder eben es gibt diese Waggon-Updates, dass man halt nicht nur einen Wagen, einen Zugwagen hat, sondern auch einen zweiten, der halt einfach mehr Passagiere transportieren kann. Das kann man also auch relativ hektisch variieren, sage ich mal. Man kann
aber sogar auch schnell auch, die Übersicht, finde ich.
Genau, man kann sogar auch halt im laufenden Betrieb Strecken ändern. Dann fährt die Eisenbahn oder die U-Bahn fährt dann halt noch auf der, sag ich mal, transparenten Linie, die halt dann damals da war, noch zu Ende und fährt dann die neue Strecke. Das geht sogar auch. Also es ist halt da etwas unrealistisch, aber es macht halt Spaß, wenn es halt hektisch wird, was es halt durchaus werden kann, dass man da nochmal schnell umbaut. Das ist also ganz cool gemacht.
Und es gibt halt kein Geld oder keine Ressourcen. Also das heißt, im Grunde hast du nicht dieses Problem, was man halt sonst von Tycoon-Spielen kennt. Ich muss genug Geld einnehmen, damit ich dann endlich die Strecke weiterbauen kann. Sondern das spielt alles keine Rolle, sondern du bist wirklich eher von dieser Passagieranzahl dann begrenzt. Und jede Woche kriegt man eben eine neue Versorgung dazu. Und selbst das ist schon so ein taktisches Element, ne? Also, weil man muss dann oft ganz schwere Entscheidungen treffen. Nehme ich jetzt die neue Linie? Die wäre schon auch ganz cool, um da im Süden so ein bisschen für Entlastung zu sorgen. Aber andererseits könnte ich diesen Waggon jetzt auch für die rote Strecke ganz gut gebrauchen. Und du musst dich halt zwischen zwei entscheiden, weil oft kriegst du dann einfach nur dieses, willst du jetzt in der zweiten Woche eine weitere Linie dazu bekommen oder möchtest du einen Waggon stattdessen haben? Oder ganz schlimm Tunnels, wenn du irgendwie ja. St. Petersburg, da ist es zum Beispiel so, dass es, glaube ich, 3 Inseln in der Mitte auf der Wolga ist es, glaube ich, gibt, ne? Und da brauchst du so viele Tunnels, wenn du ein geiles Netz haben willst. Und dann bist du immer so, ah ja, 2 Tunnels wären halt schon auch geil, aber eine andere Strecke. Und ich weiß nicht, ich war da total überrascht, Arnold, wie aus diesem anfangs so simplen Spielprinzip, wo man, wie Manu richtig sagt, sich so denkt, das ist ja relativ easy, schaut ja relativ harmlos aus. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt lange spiele, wie das so unfassbar taktisch und knifflig hinten raus wird. Da, ne?
Ja, es skaliert auf jeden Fall sehr schön während des Spielens. Halt, es fängt halt super entspannt an und man zieht halt in Ruhe seine Linien und es wird dann, wie gesagt, immer hektischer und man muss halt immer schneller reagieren. Und halt diese Upgrades zwischendurch, ne, sind halt wirklich interessante Entscheidungen, die man halt treffen muss. Gerade halt, ne, was du gerade auch schon sagst, die Tunnelgeschichte, weil es kann einfach sein, dass halt auf der anderen Seite des Flusses halt eine Station aufmacht und man hat keinen Tunnel frei und die Station füllt sich so langsam im Blickwinkel und man hat einfach
Da möchte ich dich nicht korrigieren. Ne? Es kann nicht sein, es wird hundertprozentig passieren, dass du in dem Moment, wo du das letzte Tunnel verbaut hast, plopp, kommt auf der anderen Straßenseite.
Genau, man hat halt dann einfach keine Chance, diese Station zu verbinden, bis man dann halt eben die neue Woche quasi geschafft hat halt.
Aber was ich da auch schon für ganz schlimme Zickzack-Konstruktionen auf der anderen Seite des Ufers gebaut habe, weil es einfach so, ja, ich muss aber jetzt diese 3 Stationen oder 4 da drüben verbinden und dann fährt er halt wirklich so im Zickzack-Muster hin und her und es schaut auch grauenhaft aus und es ist so ineffektiv, weil der da unten auf der anderen Seite dann so rumgondelt und ganz schlimm. Also das ist wirklich dann echt, manchmal ist es für den so für den Neurotiker, der dann gerne alles so quadratisch und gerade und schön und übersichtlich bauen möchte, ist es manchmal, muss man da einen Tod sterben, wenn man das verbinden möchte. Was ich dann noch total interessant fand, Manu, ich habe dir ja letztens da auch ein GIF oder so ein kurzes Video, ne? Mit dem, wo die Leute dann versuchen rauszufinden, was die verschiedensten Taktiken sind, mit denen man am effektivsten bauen kann. Und es hat sich dann, glaube ich, rausgestellt, dass die effektivste Taktik ist, Interconnected Loops. Also das heißt, normalerweise sind ja so Nahverkehrslinien eigentlich immer so Sternform. Du hast halt immer in der Mitte im Regelfall eine Stadt und dann geht halt alles in die Mitte und hast halt so ein paar zentrale Umstiegspunkte und der Rest geht dann so nach außen und verbindet halt dann die Vororte oder kleinen Städte, die daneben dran sind. Aber es ist viel effektiver, wenn du im Grunde in so einem Olympia-Ringe System baust. Ist das klar, was ich da mit meine?
Man kann ja quasi das Endstück auf ein anderes Endstück auf die Station draufsetzen und dann hat man halt nur ein T-Stück und dann fahren die Waggons auch korrekterweise im Kreis und nicht immer hin und her. Weil gerade bei längeren Strecken ist es halt so, dass sie dann die, also ich nenne jetzt mal die 3. Station von 5, wird ja dann angefahren, 3, 4, 5 und dann fährt er ja wieder 5, 4, 3 an. Das heißt, da ist ja nicht in der Zwischenzeit nicht viel passiert. Das heißt, es ist eigentlich viel effizienter, immer zu schauen, dass man Kreise baut, damit die halt in der wirklichen Inner Tube fahren können. Geht aber leider nicht immer. Also gerade London zum Beispiel musst du relativ häufig über die Themse drüber und du hast halt nur irgendwie ein oder zwei, drei Tunnel am Anfang. Das heißt, du kannst gar nicht alles in Kreisen bauen, weil dir einfach die Tunnels fehlen. Aber wenn es dann in anderen Leveln mehr Tunnels gibt, wie man in Freiburg sagt, dann kann man, also das ist das, was du meinst, Daniel, da hat man dann auf einmal wieder so einen Aha-Moment, dass man sagt, ach geil, ich kann ja auch irgendwie kreisförmig die Dinger rumfahren lassen.
Ich glaube, es ist aber nicht nur dieses mit denen, dass die dann einfach effektiver rumfahren, sondern ich glaube, wenn du mehrere so Kreise hast, die verbunden sind, gibt's auch mehr Möglichkeiten zu reisen. Also das Problem ist ja immer, bei diesen klassischen Sternformen, dass immer in der Mitte ein Knotenpunkt ist, wo alle umsteigen müssen. Ja, genau. Und da ist es im Regelfall schnell überfüllt. Und wenn du halt verschiedene Kreise hast, dann fahren die Passagiere halt auf verschiedenen Kreisen hin und her. Dann sagen sie halt, ja gut, dann fahre ich halt mit der gelben Linie da oben bis da und steige dann da in die rote um und dann komme ich da hin oder sowas. Also es gibt mehr Auswahlmöglichkeiten, wie du von A nach B kommst. Und das sorgt halt dafür, dass du diese klassischen Flaschenhälse, also diese Umstiegsstationen irgendwie vermeidest. Aber das finde ich total krass, dass im Grunde so ein Spiel dann auch dafür sorgt, dass man über sowas nachdenkt. Also ich habe mich jetzt selber teilweise in München dabei ertappt, dass ich wie so ein trotteliger Tourist dagestanden bin und mir das echte Münchner Netz angeschaut habe in der U-Bahn und mir gedacht habe, ja, also das da oben, das ist ja de facto auch schon ganz schön uneffektiv und dass man hier irgendwie nur mit zwei S-Bahnen zum Flughafen kommt und aber eigentlich über Erding da hinten, das könnte man doch auch noch weiter bauen und dann hier noch den Anschluss machen, das wäre doch dann viel besser für den Flughafen und so. Also da fängt man dann auf einmal auch an, schon so ein bisschen so dieses Mini-Metro-Denke zu bekommen, dass man anfängt, über Verkehrsplanung und sowas nachzudenken. Also mich hat das unfassbar gehuckt und ich kann noch aus der Arbeit erzählen, ich habe das meinem Chef, dem Stefan, irgendwie vor dem Wochenende erzählt und dann kam der am Montag stinksauer ins Büro und hat gesagt, das ganze Wochenende nur Mini-Metro gespielt, das ist unfassbar, ich wollte eigentlich irgendwie Battlefield und so und dann habe ich irgendwie nur Mini-Metro gespielt, weil ich das so süchtig machen fand und ich glaube, Arnold, das ist auch ein Bild, was wir bestätigen können. Ne?
Oh, ja, auf jeden Fall, also ich finde es super cool. Das Einzige, was man halt vielleicht noch als Tipp dazu sagen kann, ist, dass die, also es ist ja ursprünglich ein PC- oder Steam-Release-Titel gewesen. Am PC hat man ein bisschen mehr Zeit, auf dem iPad oder auf dem iPhone vielleicht nicht so viel und das Spiel läuft in dem normalen Modus. Wir reden jetzt
drüber, weil es neu für iOS rauskam.
Ja, genau. Und ich finde, im normalen, ja, im normalen Modus läuft die Zeit etwas zu langsam ab am Anfang.
Aber man hat doch eine Pause-Funktion und eine Forward-Funktion.
Genau, ja, das ist das, was ich auch sagen wollte. Also für die Leute, die das halt nicht gefunden haben, so wie ich. Es gibt halt ein Fast-Forward, wo das halt doppelt so schnell abläuft und man halt nicht stundenlang darauf warten muss, dass wir halt die ersten drei Wochen oder so umgehen halt.
Ne? Das ist der Grund, warum Arnold nie dabei war, ist einfach, er ist ein Kacknoob. Nicht, weil er...
Ja, genau, das ist halt meine Kritik am Interface. Also eine wichtige Funktion zu verstecken, ist immer nicht so gut.
Aber jetzt mal, Arnold, die ganz ehrliche Frage, Hand aufs Herz, macht es auf einem PC wirklich Spaß?
Ja, ich denke mal, dass es halt eine ähnliche Experience ist. Ich denke mal, dass man am PC sicherlich einfach dadurch, dass man mehr Zeit hat, auch ein bisschen ruhiger spielen kann als jetzt am iPhone oder was, wo man halt vielleicht nur 5 bis 10 Minuten irgendwie Zeit hat. Und soweit ich das gesehen habe, sind die ja auf Steam oder auf der PC-Plattform auch sehr erfolgreich gewesen mit dem Spiel. Also ich glaube, der Erfolg gibt denen da recht.
Also ich habe es jetzt am PC nicht gespielt, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber wenn ich jetzt eine Einschätzung abgeben müsste, würde ich sagen, also für einen PC wäre mir das zu anspruchslos. Da weiß ich nicht, ob ich da mich lange motivieren könnte, da zu sitzen. Ja. Ich finde es halt, fürs iPad ist es perfekt, weil man da einfach auf dem Sofa schnell irgendwie im Bett abends noch eine Runde, es läuft dann natürlich de facto auch immer drauf raus, dass man dann trotzdem noch mal irgendwie eine halbe Stunde spielt oder so, obwohl man dann sagt, ja komm, 5 Minuten noch oder so. Aber ich weiß nicht, ob ich auf dem PC am Schreibtisch so die Muße hätte. Also, weißt du, was ich mein, Manu, auch?
Ja. Naja, geht mir auch so. Also ich finde es auf dem Tablet auch perfekt so und auf dem iPhone so mal zwischendurch. Also apropos Bushaltestellen tauglich. Also es gibt ja wohl kein Spiel, was thematisch besser passt, als in der Straßenbahn zu spielen. Und man kann ja auch jederzeit aufhören. Das ist ja auch immer so ein Argument, wenn man dann bei diesem Spiel kannst du sofort Pause drücken, du kannst ausmachen, zumachen, zuklappen, wegpacken, das läuft nicht weiter, es geht nicht irgendwie irgendwas kaputt und in dem Moment, wo du dann umgestiegen bist oder wieder, was weiß ich, dann abends im Bett das Ding wieder aufklappst und sagst, ah, jetzt spiele ich direkt an der Stelle weiter, du weißt halt sofort, wo du bist, was du machen musst und wo das Problem ist. Du musst dich nicht wieder kompliziert reindenken in irgendwelche, was hatte ich jetzt hier vor, wie viel Siedler habe ich hier noch, weißt du, so Mit einem Blick hast du sofort, du musst ja auch nicht scrollen oder blättern. Das ist alles immer, alle Informationen ist da auf einem Bildschirm. Das Einzige, was ich mir besser am PC vorstelle, ist eben das Handling des Umbauens. Also gerade wenn du dann die Endhaltestellen immer so draggen willst und wieder irgendwas umbauen willst, da passiert es mir halt ganz oft, dass ich dann irgendwie stattdessen eine Lok erwische und sie irgendwo fallen lasse, dann auf der blauen Linie, wo ich da gar nicht hin wollte, und dann so ein bisschen in der Hektik oft nicht mehr verstehe, so, ach Mist, ich wollte diese Strecke hier umbauen, und man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen. Also das ist nicht ganz so intuitiv wie das restliche Spiel, wie das mit dem Umbauen ist, dass man dann die Strecke wieder so Station für Station irgendwie zurückfahren muss und mit dem gedragten Ding, und dann hat man dann doch wieder so einen Zug in der Hand und dann snappt es irgendwie wieder auf so eine andere Station ein. Das kann ich mir mit Maus und Cursor irgendwie deutlich angenehmer vorstellen.
Das stimmt, wenn wir der PC-Plattform 1 zugute halten, dann ist es wahrscheinlich, dass es mit Maus und Tastatur einfach einen Tick präziser zu steuern geht. Was ich aus Game-Design-technischer Perspektive noch total interessant finde, ist, dass das Spiel ja auch automatisch so rauszoomt. Also du hast nie dieses, jetzt muss ich wieder reinzoomen, jetzt muss ich wieder rauszoomen, sondern es passt sich automatisch genau so an, dass du immer alles siehst. Am Anfang bist du halt relativ nah dran, je mehr Stationen dazukommen, aber du hast jetzt auch nicht das Gefühl, dass das so wupp, voll weit rauszoomt, sondern es geht so langsam und vorsichtig, dass du auch so im Prinzip deine Spielkarte wächst mit deinen Aufgaben so. Ne? Also das finde ich total, total interessant, dass das irgendwie so beiläufig und intuitiv funktioniert mit diesem Zoomen. Ne?
Ja, ist definitiv auch eine coole Funktion, und generell, also es ist eins der sehr gepolischten Spiele, und obwohl die Interaktionen, was der Manu auch gerade sagte, an den Haltestellen, Umbau und so weiter schon etwas hackelig manchmal ist, ist es also wirklich mit diesem Linienzeichnen, auch wie die Linien sich selber neu positionieren und so, also echt sehr gut gemacht, also kann man nicht anders sagen.
Also es kostet auf dem PC, glaube ich, 9 Euro oder sowas, kann es sein?
Ja, das weiß ich nicht genau.
Okay, ich dachte, vielleicht wüsstest du es zufällig. Also auf Android und iOS kostet es 4,99, und das ist wirklich, das ist halt spielbares Heroin. Das, also, aber billiges spielbares Heroin. Weil es einfach, also es macht unfassbar süchtig, und es und ist so dieses, es ist so dieses, genau so sollten für mich Spiele auf Mobile-Geräten sein, einfach so dieses Gefühl, okay, das wurde genau für ein Touchscreen gemacht, auch wenn es ein bisschen fummelig ist, gebe ich dir recht, Manu, aber irgendwie merkt man das nicht, wenn man spielt, weil dann hat man ja auch den Vergleich zum PC nicht, und wie gesagt, ich finde, dass das dann einfach so genau dieses easy to learn, hard to master, und hinten raus wird es dann echt manchmal hektisch, und es macht aber trotzdem einfach unfassbar Spaß hinten raus, und man freut sich dann auch richtig, wenn man dieses Achievement bekommt, so ja, 500 geschafft in irgendwie, weiß ich nicht, Osaka, und jetzt weißt du, ah geil, jetzt wird irgendwie Montreal freigeschaltet oder sowas. Sehr cool. Ja, schönes Ding.
Auch schön, mein Lieblingsmap war dann Kairo. Da baust du dann über Nil, und dann ist der Hintergrund nicht weiß, sondern so gelb.
Ja, genau, das ist die einzige, die eine andere Farbe hat. Ja.
Fand ich sehr schön.
Ja. Ja, also schönes Ding. Wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall, egal auf welcher Plattform, das gut investierte paar Euro, weil das kann man nicht in Spielspaß aufwiegen, was man da in dieses Spiel reinzuchten wird.
Genau, und ganz wichtig, ohne In-App-Purchases, ohne Werbeeinblendungen, Vollpreisspiel auf den Tab, auf den Smartphones, am PC ja sowieso, und man hat keinerlei irgendwie Aufforderung, irgendwelche neuen Level-Packs oder sowas freizuschalten. Einmal zahlen und fertig. Muss man ja immer noch dazu sagen bei Smartphone-Spielen. Ist ja nicht mehr so üblich.
Ja, vorbildlich. Alles klar, dann Manu, ciao. Und wir sagen danke an Arnold.
Gut, bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.